Guten Morgen, Geschwister. Könnt ihr mich hören? Ist es an? Ja, ne? Ist immer sehr ungewohnt, wenn man erstmal an eine Kanzel steht, hier in einer Gemeinde, wo man noch nicht war. Und deswegen, es beginnt schon, dass man nicht genau weiß, hört man mich nicht. Aber dennoch freut man sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's hier bei euch recht gut. Also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Eduard Linke. Ich bin 39 Jahre alt. Und glücklich verheiratet seit 15 Jahren. Und wir sind eine recht große Familie, recht lebendige Familie. Ja, unsere Kinder sind 14, 12, 8 und 8 Monate alt. Also wir mit meiner Frau, wir überblicken gerade so die ganze Spanne, glaube ich, des spannenden Alters des Kindes. Und so führt uns der Herr. Ich persönlich bin seit knapp einem Jahr ein Mitältester in Gemeinde Heinebach, so dass ich der siebte, der jüngste unter meinen Brüdern bin. Und so darf ich auch dort dienen und den Herrn, dass der Herr mich gebraucht. Auswärts aus der Gemeinde unterrichte ich noch bei Coram Deo Seelsorge. Und so ist der Tag recht gut gefüllt und man sieht, wie der Herr die Gemeinde baut auf unterschiedliche Art und Weise. Ich persönlich kam vor ungefähr 12 Jahren zum Glauben und interessanterweise, wie der Herr das geführt hat, als ich es erkennen durfte, dass der Herr mein Retter ist und dass ich wirklich ein Sünder bin, kam bei uns in der Gemeinde Wilfried Block. Evangelisation und auch sonstige, manchmal kam er uns da zu besuchen. Und ich bekam von meinem Pastor, von meinen Ältesten, eine CD, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, so eine Toolbox von Wilfried Block. Ich weiß gar nicht, wie viele Predigten da waren. Da waren Hunderte, glaube ich. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich mir die Predigten alle auf den MP3-Player geladen und habe Tag und Nacht mir all diese Predigten gehört. Deswegen, wo ich heute hier saß, denke, interessant, wie der Herr führt, wie er sein Reich baut. Einmal hat der Wilfried mich erbaut durch das Wort und heute darf ich hier bei euch in der Gemeinde, wo Wilfried zu Hause ist, mitdienen. So baut der Herr die Gemeinde. So viel zu mir und das ist eigentlich auch guter Stichpunkt oder Stichwort. Was wissen wir eigentlich über Reich Gottes? Wenn man kurz mal überlegt, oder was wissen wir über zeitlichen Reich Gottes? Räumlichen. Wie wird man ein Teil dessen Reich? Das sind alles wichtige Fragen. Einerseits kann man denken, schwierige Fragen, aber auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig, um an ihnen einfach so vorbeizugehen. Und darum habe ich meine Predigt überschrieben mit einer Überschrift: Was erwartet Gott von dir? Und diese Frage lautet an jeden, egal ob du gläubig, nicht gläubig, in Schwierigkeiten, gerade in einer Phase deines Hochs vielleicht in deinem Leben erlebt. In jeder Situation steht diese Frage. Nun zuerst, wenn wir über diese Frage nachdenken, ist es sehr wichtig, dass man einfach so Grundpfeiler dessen, was Jesus uns da hinterlassen hat, dass wir die Grundpfeiler uns erstmal hinstellen. Interessant, als ich so über diese Fragen nachdachte, kam ich zu verschiedenen Prinzipien. Zuerst, wenn man so überlegt, wenn man die 2000 Jahre zurückgeht und einfach sich die Zeit nochmal erinnert, als Jesu mit seinen Jüngern unterwegs war, da gab es keine Berufsschulen in der Art, so wie wir sie heute kennen. Das heißt, wenn jemand einen Beruf, eine Tätigkeit erlernen oder erlangen wollte, müsste zu einem Lehrer oder zu einem Meister hingehen und musste ein Stück weit mit ihm leben. So waren damals die Prinzipien des Lernens. Und so kann man überschreiben oder kann man feststellen, das Prinzip des Lehrens war Vorleben und das Prinzip des Lernens war Beobachten. Das war so die Grundpfeiler, was auch Jesus, als er angefangen hat, seinen Dienst auf diese Welt zu verrichten, genau nutzte. Vor Beginn, als Jesus seine Jünger berufen hatte, sammelte er seine Jünger und sein Ziel war, ihr Glauben zu entfachen. Sein Ziel war nicht nur einfach entfachen, sondern Gott als Schöpfer, als Herrscher, als Majestät in ihr Leben zu projizieren, es real zu machen. Das war so diese wichtige Aspekte. Und dabei war es immer bei Jesus zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Und zwar auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes, zeigte Jesus den Jüngern, aber auf der anderen Seite die eigene Sündhaftigkeit oder eigene Verdorbenheit. Das sind die zwei Aspekte, ohne einen geistlichen Wachstum nicht möglich ist. Und wenn wir sehen, wie die Geschichte der Jünger begann, so müssen wir feststellen, genau so handelte Jesus. Erinnern wir uns kurz an die Begebenheit, wo Jesus in das Boot von Petrus stieg, um die Volksmenge zu lehren. Als er fertig war, drehte sich um zu Petrus und sagt: Fahre in die tiefe Wasser und dort werfe deine Netze aus. Kennt ihr noch die Antwort, was Petrus gesagt hatte? Ich denke, die meisten von uns ist es bekannt. Das ist Lukas 5, Vers 5. Da sagte Petrus: Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf deinen Wort tue ich, was du sagst. Interessant, was danach geschieht. Wir sehen, Petrus ist gehorsam, geht diesen Weg. Und wir sehen, was passiert. Es werden so viele Fische gefangen, dass das Boot anfing zu senken, zu unterzugehen. Und interessant ist die Reaktion, das steht in Vers 8. Als Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Was ist geschehen? Was ist passiert? Wir sehen, es ist eigentlich ein Fischfang. Es ist nichts in dem Sinne Außergewöhnliches. Naja, ein Boot voll Fische gefangen. Doch wir sehen, Petrus beginnt etwas zu sehen. Er beginnt etwas, Jesus zu sehen, der nicht normaler Mensch ist. Wir sehen, dass Petrus sieht in Jesus einen, der Macht hat, einen, der mächtig ist, dem Himmel und Erde, Fische, Tiere und die ganze Natur sich unterordnet. Und da sehen wir die Reaktion: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Herr. Und da sehen wir die zwei Aspekte wieder sehr deutlich: Gottes Heiligkeit und eigene Verdorbenheit. So führt Jesus die Jünger Stück für Stück, Schritt für Schritt immer weiter in diese Erkenntnis. Die Jünger mussten lernen, dass Jesus Macht hat. Weiter in eine andere Begebenheit könnten wir uns noch weiter hinzufügen, aber das machen wir nicht. Ich möchte einfach nur uns so gedanklich mitnehmen. Sehen wir das Gleiche. Jesus stellt sich als ein Machthaber, ohne dass jemand einen Zweifel hat. Und das war so diese Kernbotschaft immer wieder, was die Jünger erstmal lernen mussten. Und jetzt kommt ein Abschnitt, und das ist auch unser Predigtext, wo die Jünger wieder ein Stück weit das Reich Gottes aus anderer Perspektive kennenlernen müssten. Ich habe als Predigtext für uns Lukas 18 genommen, gewählt Verse 15 bis 17. Es ist ein sehr bekannter Abschnitt. Bevor wir den lesen, möchte ich nochmal explizit diesen Kontext nochmal beleuchten. Einfach nur ein paar Gedanken dazu. Die Begebenheit, die wir gleich betrachten werden, ist auf dem Weg zu Jerusalem. Das ist der letzte Weg, wo Jesus und seine Jünger nach Jerusalem gehen. Und das Ziel von Jesus, was er verfolgt, das ist Golgatha und Kreuzigung. Und interessant, auf denselben Weg in einem Team gehen die Jünger mit, und interessant, welches Ziel die Jünger verfolgen. Also wenn man überschreiben würde, aus den Kapiteln davor und das zusammenfügen, so würden wir sagen, das Ziel von den Jüngern ist Sieg über alle Bedränger Juden und persönlicher Vorteil durch das Reich Gottes. Ich weiß nicht, kurz davor, wenn ihr den Kontext von Lukas Evangelium kennt, da sehen wir, da streiten sich die Jünger, wer der Erste sein würde im Reich Gottes. Wo sitzt jemand rechts, wo sitzt jemand links oder welche Rangordnung hatte man? Das heißt, man spielt dieses Bild, was Jesus vorher schon klar gepredigt hatte, immer wieder vor Augen aus eigener Perspektive. Man könnte sagen, durch eigene Brille schaut man das an. Und somit geht diese Gruppe nach Jerusalem und jeder hat ein gewissermaßen eigenes Ziel. Und jetzt kommt der Text, den wir gemeinsam lesen. Lukas 18, ab Vers 15. Sie brachten aber auch die Kleinkinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie an. Jesus rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das ist der Text. Es ist eine sehr interessante Passage und ich muss sagen, ich lerne immer wieder und immer wieder mehr schon aus diesem kurzen Abschnitt. Jesus und seine Jünger gehen, wie gesagt, auf dem Weg nach Jerusalem durch Samaria und Galiläa und Jesus tat das, was er immer schon getan hat. Er predigte und lehrte, so dass viele Menschen sich um ihn versammelten. Es war ganz normal, es war die Realität. Doch plötzlich kam eine Gruppe Menschen mit kleinen Kindern auf den Arm. Genau gesagt, Säuglinge. Ihr Ziel war, die Babys zu Jesus zu bringen. So beginnt unsere Begebenheit. Sie brachten auch die kleinen Kinder zu ihm. Nun, man könnte hier ein bisschen spekulieren und überlegen, wieso ist diese Begebenheit entstanden. Man könnte sagen, nachdem die Eltern und alle anderen Menschen die Wunder von Jesus gesehen hatten und gehört hatten, war es für sie logisch, sogar die Babys und Kinder zu ihm zu bringen. Und wenn man sich so fragt, mit welcher Erwartung haben diese Menschen das getan? Was war ihr Ziel? Warum taten sie das? Das sind so die logischsten Fragen, die man hier an dieser Stelle an den Text stellen kann. Und die Antwort ist eigentlich sehr logisch. Ihr Wunsch oder ihr Anliegen war, die Kinder unter besonderen Segen oder Schutz Gottes zu stellen. Es ist natürlich, natürlichster Wunsch jeden Eltern, der für sein Kind sorgt, dass es diesem Kind gut gehe. Sie dachten, wenn der Jesus das Kind nur anrühren würde, würde es schon gesegnet. Davon haben sie schon unzählige Male gehört oder gesehen. Als Jesus die Kranken heilte, als Jesus die bösen Geister vertrieb. Als eine blutflüssige Frau Jesus nur an seinen Mantel anrührte und sogleich gesund wurde. Es lag also auf der Hand, wenn jemand eine Möglichkeit hat, Jesus zu begegnen, ihn zu berühren, so setzte er es um. Somit war es für die Eltern ganz logisch, ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Denn was Besseres aus ihrer Sicht konnten sie ihren Kindern nicht antun. Und wenn man überlegt, was sie schon unzählige Male gehört haben, als Jesus es immer wieder verkündigt, in jedem Evangelium, am Anfang Evangelium, mittendrin, sagt er immer wieder dieselbe Zitat oder selben Ausruf. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist das, was die Eltern immer wieder hörten. Erfüllt mit diesem Wunsch, Jesus zu begegnen, machen sie sich Eltern auf den Weg und bringen ihre Kleinkinder dort zu dieser Gruppe. Und interessant, was jetzt passiert. Wir lesen in unserem Text, als die Jünger es sahen, fuhren sie an. Wir sehen zwei Parteien, unterschiedliche Meinungen entstehen hier. Die Eltern mit den Kleinkindern und die Jünger. Die Jünger sehen, dass die Menschen mit den Kindern zu Jesus wollen. Und ihre Reaktion darauf, sie werten, sie sind aktiv dagegen, sie wollen es nicht. Sie widerstehen ihnen. Denn auch hier müssen wir die Logik verstehen. Warum handeln die so? Warum tun die das, was sie tun? Es ist immer wieder wichtig, wenn wir solche Fragen an den Text stellen. Und die Logik ist auch sehr, sehr logisch, muss ich sagen. Denn für die Jünger war es nicht klug oder notwendig aus ihrer Sicht, dass Jesus jetzt auch noch mit den Kindern sich beschäftigt. Und dass er seine kostbare Zeit für sie verschwendet. Die Jünger dachten, es gibt wichtigere Dinge, als Jesus sich jetzt mit diesen Kindern noch beschäftigen würde. Und so sehen wir diese zwei Meinungen über eine Situation über einen Bereich, was man überschreiben könnte, Reich Gottes. Für die Eltern war es, die Kinder so schnell, so früh wie möglich in Berührung zu bringen mit diesem Reich. Doch für die Jünger war es was anderes. Sie wollen siegen. Da hat keinen Platz für irgendein Kind. Man muss voran. Wir wollen nach Jerusalem. Wir wollen endlich, dass das große Reich anbricht, jetzt und hier, wo wir rechts, links, wo auch immer sitzen werden. Und interessant, Jesus greift dieses Streitgespräch auf, um die Jünger etwas Grundlegendes zu erklären. Als erstes, was wir sehen, ist die Handlung Jesus. Vers 16. Jesus aber rief sie herbei und sprach. Wir sehen, dass Jesus die 12 zu sich ruft. Der weitere Dialog, der danach stattfindet, findet zwischen Jünger und Jesus statt. Alles, was Jesus sagen wird, ist eine große Lehrstunde für die Jünger über das Reich Gottes. Nicht für die Eltern, nicht für die große Volksmenge, sondern für die Jünger. Und wir sehen, wie wichtig es für Jesus ist, ein jedes einzelne Herz und erst recht von den Jüngern, dass er sogar sich Zeit nimmt in diesem großen Trudel, was da um ihn ist, und nimmt die 12 zur Seite und redet persönlich zu denen ein. Und da sagt er diese Worte. Wir sehen es, Jesus formuliert eine Befehlsform. Er sagt als erstes, lasst die Kinder zu mir kommen. Und zweitens, wehret ihnen nicht. Damit macht er sehr deutlich, dass die Kinder ungehindert zu Jesus gebracht werden sollen. In diesem Befehl sehen wir noch etwas. Es ist das Herz von Jesus. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil anhand Jesus, wenn wir Jesus ein wenig kennenlernen, lernen wir Gott kennen, wie er ist. Und hier sehen wir sehr deutlich, für Jesus gibt es nichts zu klein, für Jesus gibt es nichts zu gering. Genau das, was für diese menschliche Logik, für die Logik dieser Welt, ist für Jesus genau das Gegenteil. Wenn jemand gut reden kann, so ist das für Jesus nicht besonders wichtig, sondern derjenige, der vielleicht schwach reden kann. Oder wenn jemand krank ist, dann ist es für Jesus wichtig, auch für den Zeit zu nehmen, auch nicht nur für den, der gesund ist. Und das sehen wir, diese Kern von Wesen des Gottes. Er nimmt sich Zeit. Und da ist ein sehr wichtiger Vers, was wir immer wieder uns merken sollen, ein Trostvers, das widerspiegelt in Matthäus 11,28. Kommt her zu mir, ist ein sehr bekannter Vers. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ein sehr bekannter Vers, doch genau das spiegelt das Herz von Jesus. Solche Menschen dürfen kommen, sie dürfen sich erfreuen, erquicken, stärken, aufrichten lassen. Doch der wahre Grund, wenn wir die Begebenheit weiter uns analysieren, der wahre Grund, warum die Kinder zu Jesus gebracht wurden, ist nicht, um sie einfach zu segnen, sondern er nimmt sie als Beispiel. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir und wehret ihnen nicht. Und gleich danach in seinem Befehl, denn solchen gehört das Reich Gottes. Die Jünger und somit wir alle sollen etwas von den Säuglingen lernen. Aber was genau sollen wir von den Säuglingen lernen? Und hier ist es das kleine Wörtchen solchen wichtig zu verstehen. Jesus sagt nicht ihnen, sondern er sagt solchen. Und hier ist es sehr wichtig zu verstehen, was damit gemeint ist. Wenn ich das zusammenfassen würde, ich bringe lieber ein Beispiel, sonst wird das zu theoretisch, für das Wort solches. Man kann einen Satz bilden, wo wir etwas besser oder einfacher verstehen würden. Zum Beispiel, alle, die Berufsschule mit einer 2 absolvierten, solche bekamen eine Feststellung in der Firma. Oder ein Beispiel, was aus meinem Hintergrund sehr bekannt ist. Alle, die von Russland nach Deutschland kamen, solchen wurden Sprachkurse angeboten. Oder man könnte sagen, solch ein Glauben hatten die. Also wir sehen, das Wort solche beschreibt eine Art und Weise, beschreibt den Wesen oder die Spezifikation, die sich dahinter verbirgt. Aber nun, die Frage lautet immer noch, welche Art und Weise haben die Säuglinge? Was meint Jesus, wenn er sagt, solchen? Was sind die Wesensmerkmale eines Säuglinges? Nun wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, bis vor kurzem wusste ich nicht genau, was dieser Text aussagt, bis wir unseren jüngsten Sohn vor etwa 8 Monaten bekamen. Und ich denke, die meisten von uns hier hatten entweder kleine Kinder oder haben gerade eben noch oder vor kurzem gehabt, so dass jeder irgendwo eine Vorstellung hat. Aber ich möchte, dass wir uns nochmal gedanklich so ein Kind auf den Arm nehmen. Nehmt das mal. Nehmt mal auf den Arm gedanklich ein Kind. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Was kann ein Säugling besser als ein Erwachsener? Jetzt haltet ihr das mal hier so auf den Arm. Kann ein Säugling etwas selbstständig? Nein. Kann ein Säugling für sich sorgen? Auch nicht. Ein Säugling kann nicht mal sich wünschen, was er zu essen möchte. Oder wenn ihm etwas wehtut, er kann das nur durch ein gewisses Schreien oder Weinen bezeugen, aber sagen kann er nicht. Kann ein Säugling selbstständig aufstehen oder hinsetzen, ohne sich zu verletzen? Auch nicht. Was sollen wir von diesem Säugling lernen? Und ich muss sagen, das Erste, was wir lernen müssen, was uns das Bild hier überliefert, das ist die Abhängigkeit und das Vertrauen. So wie dieses Baby von ihren Eltern abhängig ist, genau das zeigt dieses Bild uns hier. Aber was noch wichtiger ist als das Leben oder die Gesundheit oder die Nahrung, das ist die persönliche Beziehung, was so ein Säugling aufbaut. Genau übersetzt könnte man Vers 16 so darstellen. Solche, die völlige Abhängigkeit Gottes anerkennen, gehört das Reich Gottes. Interessant, hier ist noch ein Gedanke. Wenn man eine Wortstudie machen würde über das Reich Gottes oder über Himmelsreich, so wird man eine sehr vielseitige Bedeutung oder ein vielschichtiges Ergebnis bekommen. In manchen Fällen bedeutet das Reich Gottes eine Information, die uns vor Augen, vor uns hingestellt wird, auf der wir reagieren müssen. In anderen Fällen wird es mit einer Kraft beschrieben. Römer beschreibt das sehr deutlich, Römerbrief Evangelium oder das Evangelium, das Reich Gottes, ist eine Kraft. Doch in unserem Fall dagegen bedeutet das Reich Gottes die Königherrschaft. Man kann so es noch übersetzen. Es gibt einen König mit einem Herrschaftsbereich. Diesem König unterliegt alles, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er regiert, er erlässt Gesetze, er fordert Erhaltung oder Einhaltung dieser Gesetze. Von ihm hängt das Leben und der Tod. Jesus macht uns Menschen sehr klar, dass sein Reich kein politischen, irdischen Herrschaftsform ist. Er nennt sein Reich das Mitten unter euch. Gott wollte das Problem der Welt nicht mit einem politischen Umsturz oder Krieg lösen. Die Wirtschaft, die wichtigste Schlacht, sollte nicht irgendwo draußen stattfinden, sondern sie findet in unseren Herzen statt. Unser egozentrisches Denken müssen wir erst wieder zurückstellen. Wir müssen lernen, es abzulegen, um das Erhabenheit des Herrschaft vor Augen zu führen. Schaut, was haben die, wenn man nochmal zurück zu unserem Text nochmal sich gedanklich versetzt, was haben die Eltern und die Jünger gemeinsam in Bezug auf das Reich Gottes? Wie würdet ihr die Frage beantworten? Wenn ich persönlich beantworten würde, so würde ich das so sagen. Sie alle haben es Sie alle haben es die persönliche Vorteile mehr da reingestellt als das, was es ist. Ich werde das gleich nochmal beleuchten. Die Eltern haben ihr Vorteil in dem, dass sie die Kinder dahin bringen. Und die Jünger, wir sehen, jeder von denen sieht eine gewisse Macht, Ruhm, Anerkennung. Das ist das, was sie sich unter diesem Reich Gottes, was Jesus gebracht hat, mitten unter euch oder unter ihnen vorgestellt haben. Doch das Wichtigste ist, sehr wichtig zu verstehen. Der König ist nicht gekommen, um uns die Erfüllung unserer eigenen Ziele zu ermöglichen, sondern um uns einzubeziehen in etwas viel Erstaunlicheres, Herrlicheres und Wundervolleres, in etwas, was unsere eigenen Vorstellungen übersteigt. Und die Frage lautet, was ist das? Was ist noch mehr, was größer als persönlicher Vorteil ist? Und die Antwort ist auch sehr klar. Christus kam, um die Menschen zu dem zurückzubringen, wofür sie geschaffen waren, nämlich voll und ganz in die Anbetung gehorsamer Unterordnung Jesus gegenüber. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Was ist das Ziel, der Grund deines Lebens? Wofür lebst du? Wofür gebrauchst du das, was Gott um dich geschaffen hat? Diese Gemeinde. Das, was er dir auch in irdischen Dingen schenkt. Was ist das Ziel dessen? Und die Antwort lautet genau das. Gott möchte uns in eine anbetende, gehorsame Unterordnung ihm gegenüberstellen. Und da fühlen wir uns am besten. Nun, wenn wir unseren Text weiterschauen, hier kommt noch Vers 17. Und Vers 17 zeigt eine persönliche Reaktion, die ein jeder treffen muss. Und wir lesen Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Eine sehr interessante Aussage. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Jünger schon einiges gehört, gesehen. Doch jetzt wird das mit einer Bedingung geknüpft. Und die Bedingung lautet, wie ein Kind. Was bedeutet das? Wenn wir in der Logik dessen, was Jesus uns hier darstellt, etwas hineinschauen, so sehen wir, dass diese Bedingung klärt in erster Linie die Beziehungsfrage. Kein Sklave, kein Angestellter, kein Held, kein Chef, sogar kein Christ, sondern wie ein Kind. Eine Kindesfrage wird das hier geklärt. Die Kindschaft wird auch an anderer Stelle so dargestellt, die Kindschaftsfrage. Markus 1, Vers 15 zum Beispiel. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und schaut mal, was danach kommt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist mit einem Aufruf geknüpft, und zwar mit der Umkehr. Die Umkehr oder Buße wird in der Schrift als radikale Herzensveränderung dargestellt, der ein jeder Mensch treffen muss. Und die Veränderung lautet, nicht ich bin das Zentrum, sondern der Herr. Nicht mein Leben muss erfüllt werden mit irgendwelchen Segnungen, die ich erwarte, sondern ich bin für den Herrn da. Und genau das müssen hier die Jünger lernen. Sie müssen lernen und vertrauen, ihre völlige Abhängigkeit von Gott zu sehen. In jeder Situation, in jedem Moment, in jede Situation, auch die uns schwer fällt. Doch was bedeutet Vertrauen? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Umfrage stellen würde oder starten würde, wie würdet ihr Vertrauen beschreiben? Ich weiß nicht, ist das bei euch erlaubt oder ist das möglich, eine Frage an... Ja, ich weiß, das ist bei uns so ähnlich und dennoch... Dennoch, man gewöhnt sich daran, dass der Prediger eine gewisse Lektion oder Predigt abhält und man ist irgendwo distanziert. Und genau das möchte ich nicht. Ich möchte uns noch mal kurz zurücknehmen, dass wir nicht abschweifen, sondern jetzt kommt sehr wichtig, dass wir das zusammenpacken, damit wir dieses Prinzip verstehen. Was bedeutet Vertrauen? Wie können wir das formulieren? Ich weiß, ihr könnt das sehr gut. Mit eigenen Worten. Sehr gut, willentlich in eine Abhängigkeit der anderen gegenüber zu begeben. Ja, sehr gut. Ja, bewusst, dass es gut mit mir meint. Sehr gut. Noch Gedanken? Ihr habt alle richtig geantwortet. Sehr, sehr gut. Aber ich weiß nicht, habt ihr schon mal Situationen erlebt, wo euer Verstand, eure Logik was ganz anders dargestellt hat als euer Herz anhand der Schrift? Ich weiß nicht. Ich nehme einfach ein Beispiel. Ich persönlich mache sehr viel Seelsorge mit Menschen. Und ich hatte vor kurzem eine Begebenheit, wo eine Frau ihr zweites Kind bekam. Nun, dazu muss man sagen, das erste Kind hatte ein gewisses Gendefekt. Und es war mittlerweile zu der Zeit, wo die Frau mit dem zweiten Kind schwanger war, ungefähr so 4, 5 Jahre alt. Und die Frau war sehr verwirrt und ängstlich. Denn sie hatte Angst, dass das neugeborene Kind wieder das gleiche Gendefekt bekommt wie das erste. Und so war die Frau, die Schwester in einer Gemeinde und man hat viel dafür gebetet. Man hat sehr viel auch seelsorgerisch die Frau unterstützt und erbaut und gestärkt. Und das war bis dahin alles sehr gut. Bis zu der Geburt. Und dann kommt das Kind zur Welt mit einem Gendefekt. Und für die Frau bricht ihr Leben zusammen. Ich persönlich durfte sie ein Stück weit begleiten. Und wisst ihr, als Vater von 4 Kindern habe ich mitgeweint. Wir haben, ich weiß nicht wie lange, aber eine gewisse Zeit, wir haben einfach nur geweint. Und wisst ihr, welche Fragen im Raum standen? Warum? Warum musste ich dieses Kind bekommen? Habe ich zu wenig gebetet? Glaube ich nicht richtig? Ist der Vater nicht liebenswürdig? Warum? Und wisst ihr, bis dahin kann man diese Textstellen sehr logisch und einfach nachvollziehen. Und man kann sehr schnell sagen, ja, steht geschrieben, ja und Amen. Doch wenn solche Momente kommen, da zeigt es, auf welchen Grund man steht. Und wisst ihr, in diesen Momenten weiß man nicht, was man sagen soll. Aber das ist genau sehr wichtig zu verstehen, dass durch solche Momenten auch Gott sich sichtbar macht. Und darum, gerade hier in diesem Frage, der, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht so annimmt wie die Kinder, kommt ihr nicht in das Reich Gottes, muss man hier sehr klar feststellen. Einerseits ist die persönliche Kindschaft. Bist du sein Kind, so kommst du rein, kann man hier diesen Text auslegen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, einen kindlichen Glauben muss man haben. Nicht kindlich, wo man es auf ein Niveau abstuft, was den Kindern zugesprochen wird, oft Kleinkindern, sondern einen kindlichen Glauben. Und wisst ihr, warum es das wichtig ist, in solchen Momenten? Weil genau dann klammert man sich einfach an Herrn fest mit dem Gedanken, ich vertraue, dass das, was du jetzt machst, gut ist. Auch wenn meine Logik dagegen schreit. Oder auch wenn mein Herz überhaupt nicht, es nicht annehmen kann. So muss ich einfach kindlich vertrauen und mich festklammern. Ja, wir wissen es nicht, warum Gott es so macht. Und ich persönlich wünsche der Frau, dass es nicht so wäre. Doch es ist so, wie es ist. Und genau das ist der Kernpunkt. Nimmst du das an oder nicht? Natürlich kann man hier noch das noch weiter ausdehnen. Hier muss man noch sehr klar verstehen, die Rangordnung muss man noch sehr klar verstehen. Mit Rangordnung meine ich, man muss verstehen, dass Gott ist souverän. Er macht keinen Fehler. Und auch diese schlimmste Situation, diese Krise im Leben dieser Frau, es ist unter Gottes Führung. Er lenkt, er leitet. Hier können wir sehr schnell an Hiob uns erinnern. Hiob musste auch viel Leid erdulden. Und da sieht man sehr deutlich die Rangordnung. Gott sagt, so wird es. Und dann sehen wir, was macht der Teufel? Nur so viel, wie Gott es zuspricht. Das ist die zweite Ursache. Also die erste Ursache ist immer Gott. Die zweite Ursache kann der Teufel sein. Die dritte Ursache kann sonstige Umstände, die Sünde der anderen Menschen, meine persönliche Sünde, all das kann eine dritte Rolle spielen. Aber die erste Rolle oder erste Ordnung, warum die Situation so geschehen, wie sie geschehen, ist Gott, weil Gott es so macht. Und zusammenfassend kann man genau so sagen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und das ist das, was die Jünger damals lernen mussten. Und das ist das, was wir heute lernen mussten. Wenn wir den Kontext von der Textstelle weiter sehen, so kommt gleich danach eine Frage mit dem reichen Jüngling. Worauf setzte er sein Vertrauen? Auf das Geld. Ich finde das so interessant, wie die Bibel das so auch thematisch darstellt. Und für die Jünger war es enorm wichtig, diese Wahrheit, diese Lektion zu verstehen, weil kurze Zeit später kommt die Kreuzigung, kommt das Verrat, kommt die Krise in ihrem Glaubensleben, wo, wenn ein Mensch kein Kind Gottes und keinen kindlichen Glauben hat, kann nicht bestehen. Darum die Frage an uns lautet, was erwartet Gott von dir? Und die Antwort darauf muss lauten, kindlichen Glauben. Dadurch kann man in diesem Leben bestehen und in das Reich Gottes eingehen. Der Herr möge euch reichlich segnen. Und ich freue mich, hier bei euch gewesen zu sein. Und ich denke, wir beten, dass der Herr uns dafür ausrüstet, den wahren kindlichen Glauben zu leben. Amen.